Presse und Freiheit gibt es nur zusammen. Deshalb unterstützen wir mit der Taz Panther Stiftung weltweit diejenigen, die sich tagtäglich dafür einsetzen. Und Sie können uns dabei unterstützen, mit einer Spende. Hallo, mein Name ist Gemma Teresarilla und ich leite bei der Taz unsere hauseigene Stiftung. Und wenn Sie mehr über unsere Aktivitäten wissen oder direkt unsere Arbeit ermöglichen wollen, besuchen Sie uns doch auf taz.de/Stiftung.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir wollen uns heute mit dem Angriff des israelischen Militärs auf den Iran beschäftigen und den Folgen davon. Die Angriffe laufen jetzt seit 6 Tagen. Wir zeichnen auf, das muss man bei diesem Podcast gleich am Anfang mit dazu sagen, am Mittwoch, den 18. Juni gegen 16 Uhr. Die Situation ist sehr volatil, es kann sich schnell was verändern. Womöglich, wenn dieser Podcast da rauskommt, hat sich schon wieder was verändert. Deshalb sage ich es dazu. Iran wehrt sich. Iran hat Gegenschläge auf Israel unternommen, mit die größten, die Israel jemals erlebt hat. Auch in Städten wie Tel Aviv, wie Jerusalem, wie Rishon LeZion und anderen gab es Zerstörungen, Verletzte und Tote. Wo läuft das alles hin? Womit ist zu rechnen? Wie ist es zu begründen? Was wird sich daraus ergeben? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Bernd Pickert. Ich bin aus der Auslandsredaktion dort für die USA zuständig. Und bei mir sind heute
Susanne Knaul. Ich bin Redakteurin in der Meinungsredaktion. Und ich war bis vor 5 Jahren Korrespondentin in Israel und den palästinensischen Gebieten.
Karim Gohari. Ich sitze in Kairo, wenn wir hier sprechen, und ich bin der Korrespondent für die arabische Welt bei der Taz seit über 30 Jahren.
Und ich bin Lisa Schneider, ich bin Redakteurin im Auslandsressort, dort zuständig für den Nahen Osten inklusive Iran.
Lasst uns mal beginnen damit, dass wir uns mal verständigen, warum das eigentlich jetzt passiert. Ich habe über die Auswahl des Zeitpunktes dieser Angriffe 3 verschiedene Narrative gehört. Das eine ist, ein bisschen das, was Israel auch sagt, Iran stünde jetzt so kurz vor der Vollendung einer Atombombe, dass es quasi die letzte Möglichkeit zum Eingreifen gewesen wäre. Zweite Variante, Netanyahu sei innenpolitisch so stark unter Druck geraten, dass dieser Krieg ihm da wieder raushilft. Und die dritte Variante, dass er es einfach jetzt gemacht hat, weil es jetzt konnte, nachdem in den letzten Monaten die Proxys des Iran, also die Hisbollah im Libanon, und die Hamas im Gazastreifen so weit geschwächt sind und noch dazu sein stärkster Verbündeter Bashar al-Assad in Syrien nicht mehr da ist. Welches Narrativ bevorzugt ihr oder ist es eine Mischung aus allen dreien? Karim, fang du mal an.
Ja, wahrscheinlich eine Mischung aus allen dreien, würde ich mal sagen. Und ich würde sogar noch ein 4. Narrativ dazusetzen, was nicht der einzige Grund ist, aber ihm sehr zugutekommt. Wir reden überhaupt nicht mehr über den Gaza-Krieg. Ja, also wir haben jeden Tag heute in den letzten Tagen mehr Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen als bei iranischen Angriffen auf Israel. Und das ist natürlich vollkommen in Vergessenheit geraten. Man muss dazu sagen, Benjamin Netanyahu redet nun schon seit 25 Jahren oder sogar noch länger davon, dass der Iran kurz davor steht, die Atombombe zu bauen. Das ist ein Narrativ, das er immer wieder vorgebracht hat. Er hat auch immer wieder gesagt, es ist schon fast bei 90%. Und das ist eine Geschichte, die wir immer wieder hören. Das ist nicht neu. Es lässt sich natürlich in Wirklichkeit sehr, sehr schwer überprüfen, wie weit dieses iranische Atomprogramm tatsächlich ist. Das würde ich mir nicht anmaßen, das irgendwie beurteilen zu können. Aber es gibt eben durchaus auch einige Fragezeichen rundherum. Zum Beispiel, dass erst im März es einen Bericht gab des amerikanischen Geheimdienstes, dass die Iraner noch Jahre davon entfernt sein sollten. Also es ist zumindest, sollte man, glaube ich, wenn man über diese Geschichten berichtet, auch diese Fragen immer wieder mit einbauen, weil es eben so ein Narrativ ist, das auch schon so lange herrscht. Innenpolitisch sicher auch unter Druck ist er gewesen. Ich würde sogar sagen, dass er auch international natürlich unter Druck gewesen ist, denn die Kritik an dem, was in Gaza passiert, ist natürlich gerade jetzt in Europa in den letzten Wochen eigentlich immer stärker geworden. Sogar der deutsche Bundeskanzler hat sich dazu geäußert, der britische Premier. Also auch diese Kritik ist jetzt erstmal weggewischt, weil alles auf den Iran schaut.
Seid ihr einverstanden damit?
In Teilen würde ich dir zustimmen, Karim, unter anderem in dem Aspekt, dass es dann doch schwierig ist, wirklich zu belegen, wie weit das iranische Atomprogramm ist. Aber es sind schon sehr gute und sehr dichte Hinweise darauf, dass die nukleare Bewaffnung des Iran voranschreitet. Unter anderem, du hast die Anreicherung genannt, es gibt keine Belege, dass der Iran bei 90% ist, was das Level ist, das man für eine nukleare Waffe benötigen würde. Aber es gibt seit 2023 dichte Hinweise und auch bestätigt von der Internationalen Atomenergiebehörde, dass sie bei 60% angekommen sind, dass sie, und das ist aus einem Security Council Report von 2024, bei 122 Kilogramm an angereichertem Uran sind und bei über 700 Kilogramm 20% angereichertes Uran. An der Stelle muss man, glaube ich, einmal dazu sagen, die Grenze für zivile Nuklearenergie benötigte Anreicherung ist 3,67%. Es ist weit, weit drüber. Und was, glaube ich, auch ein Faktor ist, gerade wenn man über den Weg des angereicherten Urans hin zu einer tatsächlichen Waffe spricht, ist, dass die IAEA auch Anfang Juni,
also die Internationale Atombehörde,
genau,
Atomenergiebehörde, das ist die zivile Kontrolle.
Genau, dass sie Anfang Juni in einem Bericht davon gesprochen haben, dass der Iran erfolgreich Implosionstests durchgeführt hat und das ist ein weiterer wichtiger Schritt hin zur Bewaffnung. Von daher diese Begründung, dass der Iran so weit fortgeschritten ist auf dem Weg zu dieser Waffe, lässt sich nicht vom Tisch wischen, meiner Meinung nach. Ich finde sie relativ glaubwürdig, wenn auch, wie gesagt, die Grenze von 90% noch nicht erreicht zu sein scheint oder es zumindest keine dichten Hinweise darauf gibt.
Es ist ja so, dass tatsächlich, Karim hat das zitiert vorhin, diesen US-Geheimdienstbericht aus dem März, dass Iran noch ganz schön weit davon entfernt sei. Ganz genau, das weiß man nicht. Ich glaube, was völlig unstrittig ist, auch unter uns hier, ist, dass dieses Anreicherungsprogramm, was sie überhaupt betreiben, mit rein ziviler Nutzung, was der Iran selber ja immer sagt, eigentlich nicht wirklich zu erklären ist. Das macht tatsächlich keinen Sinn. Lisa hat es ja gerade gesagt. Oder ist da jemand anderer Meinung? Nein. Die Frage trotzdem, weil Karim hat es auch zu Recht gesagt, es hat tatsächlich, ich habe die gestern nochmal so eine Videosammlung gehört von Netanyahu reden. 1995 hat er bereits davon gesprochen, Iran sei ganz, ganz kurz davor, eine Atombombe zu entwickeln. Insofern so ein bisschen Glaubwürdigkeitsproblem mit dieser Begründung hat er schon, oder Susanne?
Naja, ich meine, das ist ja auch nicht nur Netanyahu gewesen, sondern das waren ja auch seine Vorgänger Ehud Olmert und Ehud Barak, die einen Angriff in Aussicht gestellt haben. Warum? Man könnte fragen, warum ist das damals nicht passiert? Barak hat vor 10 Jahren gesagt, wenn es zu einem Krieg kommen würde, dann würde das auf israelischer Seite tausende Opfer fordern. Und warum es jetzt passiert ist, ist es so, dass es einfach möglich geworden ist. Das liegt daran, dass das israelische Militär im Iran unheimlich erfolgreich war mit der Zerstörung der Luftabwehr und auch der gezielten Tötung von Schlüsselpersonen dort. Aber vor allem natürlich mit dem Luftabwehrsystem. Es kommen immer noch Raketen durch, mehr wahrscheinlich als die Israelis sich gewünscht hätten. Aber das Raketenabwehrsystem ist heute in einem ganz anderen Zustand als vor 10 Jahren. Und deswegen konnten die Israelis oder deswegen haben sie dieses Risiko eingegangen, diesen Staat anzugreifen, der ja schon seit Jahrzehnten davon spricht, Israel von der Landkarte zu tilgen und der ja, ob jetzt in 2 Wochen oder in 2 Monaten oder in 2 Jahren irgendwann dann auch in der Lage gewesen wäre, vielleicht mit dieser Atombombe diesem Staat wirklich sehr großen Schaden zuzufügen.
Gibt es ja Leute, die gesagt haben, Netanyahu arbeitet eigentlich die ganzen Jahre seiner Präsidentschaft, arbeitet er auf dieses Ziel hin, den Iran anzugreifen, zumindest die atomaren Kapazitäten zu zerstören, wenn nicht gar einen Regime-Change im Iran mit zu befördern oder befördern zu wollen. Und jetzt sei halt, weil eben alle Assets, die Iran sonst hat, so geschwächt seien, jetzt sei der Moment gekommen, wo man das eben gut machen kann, von den innenpolitischen Fragestellungen mal abgesehen. Wie definiert ihr aber die tatsächlichen Ziele? Weil wenn es wirklich darum geht, diese Kapazitäten zur Entwicklung einer Atombombe erstmal zurückzufahren, wenn nicht ganz zu zerstören, dann könnte es ja auch in wenigen Tagen bei dem Erfolg, den sie jetzt schon an den Tag legen, zumindest nach eigenen Angaben, erledigt sein.
Darf ich ganz kurz einhaken, weil du Assets gesagt hast? Ich glaube, man muss das vielleicht kurz erklären, weil es auch vorhin schon angesprochen worden ist. Der Iran hatte strategisch in allen Staaten rund um Israel und auch im Jemen und im Irak, quasi eher bezogen auf die arabischen Golfstaaten, Milizen gefördert. Und diese Milizen sind alle deutlich geschwächt worden seit dem 7. Oktober 2023. Die Hisbollah vor allem im letzten Herbst mit dem Tod ihres Anführers Hassan Nasrallah in Beirut. Genauso sind die Houthis geschwächt, auch nach der Kampagne, die USA
im Jemen.
Genau, im Jemen, die USA geflogen haben im Frühling diesen Jahres. Bashar al-Assad ist weg, wie vorhin schon erwähnt worden ist. Und damit ist quasi dieses Netz, was da gezogen wurde rund um Israel, ist in der Weise, wie es vor dem 7. Oktober dastand, nicht mehr funktionabel für den Iran.
Ich würde ganz gerne daran anschließen. Es geht in Israel nicht ausschließlich darum, dass man wirklich konkret jetzt angegriffen wird mit einer Atombombe aus dem Iran. Aber in dem Moment, wo der Iran eine Atommacht wäre, könnten auch die Proxys nicht mehr ohne weiteres bekämpft werden. Und die sitzen ja überall, ob das die Houthis sind oder die Hisbollah oder die Hamas. Das wäre die gesamte östlichen Machtverhältnisse wären komplett anders. Und auch wenn jetzt nicht unmittelbar ein atomarer Angriff aus Teheran droht, durfte es für Israel nicht so weit kommen.
Also ich glaube, es geht schon auch darum, weil du gefragt hast, sozusagen, was sind die Kriegsziele? Ja, und also jenseits sozusagen der Zerstörung, möglicherweise Potenzial, eine Atomwaffe zu bauen, von der wir wissen, dass sie das sogar ohne amerikanische Hilfe wahrscheinlich nicht schaffen werden, weil diese Anlagen zum Teil so tief unter den Bergen sind, dass sie mit den Waffen, die die Israelis besitzen oder den Flugzeugen, die sie haben, sozusagen nicht auf diese Warte, nicht effektiv angegriffen werden können. Das heißt, sie brauchen die USA. Aber wenn man jetzt sozusagen davon reden, was die Kriegsziele sind, ich glaube schon, dass das irgendwie sich einreiht in viele, viele andere Dinge. Ja, also wir haben eine Situation und ihr habt es ja gesagt, also Israel hat es jetzt gemacht, weil es machbar ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich, glaube ich, eine richtige, das stimmt. Israel hat es gemacht, weil es machbar ist und weil Netanyahu jetzt die Möglichkeit sieht, sozusagen eine Situation zu schaffen, in dem Israel letztendlich am Ende dieses Prozesses die totale Hegemonie, militärische Hegemonie über den Nahen Osten haben wird. Also wir haben ja eine Situation, in der das syrische militärische Potenzial bombardiert wurde und zerstört wurde. Wir haben Angriffe auf dem Libanon, wo eben auch die Hisbollah, aber auch viel Infrastruktur im Süden des Landes zerstört wurde. Wir haben eben auch die Angriffe im Jemen, auch wieder auf die Houthis und auch auf die jeweilige Infrastruktur. Also man hat im Moment so ein bisschen das Gefühl, glaube ich, bei Netanyahu, alles ist möglich und wir schaffen das. Die Frage ist natürlich, wie eine militärische Dominanz Israels tatsächlich nachhaltig ist, wenn man dann auch den Iran tatsächlich geschwächt ist. Wird diese Region und werden diese Menschen dieser Region diese israelische militärische Hegemonie einfach akzeptieren oder nicht? Ich glaube, dass sozusagen der Widerstand dagegen schon wieder automatisch mit eingebaut ist. Also das ist auf jeden Fall keine Situation, die nachhaltig für Stabilität sorgen wird. Und die andere Sache, die natürlich auch immer wieder auf dem Tablett ist, ist, dass gesagt wird, ja, wir sorgen jetzt für Regime-Change, wir sorgen jetzt für sozusagen einen Regimewechsel im Iran. Da bin ich wirklich mega, mega skeptisch, was das angeht, weil selbst wenn man jetzt schafft, diese iranische Führung tatsächlich zu enthaupten, um mal dieses brutale Wort zu nennen, also zu enthaupten hieße das ja nicht. Es hieß es eigentlich nicht, dass am nächsten Tag das halt die Opposition oder Frauen ohne Kopftuch oder Liberale oder sonst irgendwas die Macht in Teheran übernehmen, sondern es hieße vor allem eines, nämlich ein großes Machtvakuum in einem der wichtigsten Regionalstaaten dieser Region. Und wahrscheinlich für die Iraner würde es erst einmal heißen, komplettes Chaos und auch Bürgerkrieg tatsächlich. Und wenn ich mir das letzte Experiment in dieser Region anschaue, der Amerikaner einen solchen Regime-Change zu schaffen, nämlich im Irak mit Saddam Hussein, den sie ja damals auch sozusagen auf diese Art und Weise gestürzt haben, dann sehen wir, dass dieses Experiment vollkommen schiefgegangen ist. Also die Idee von außen mit militärischer Gewalt Machtverhältnisse im Land so zu ändern, dass einem am Ende dabei etwas rauskommt, was man wünscht, ist eigentlich in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten immer wieder gründlich schiefgegangen. Und ich kann nicht sehen, warum das im Irak anders sein soll. Im Gegenteil, Im Irak hatten wir 130.000 amerikanische Soldaten am Boden, die sozusagen diesen Regime-Change mit begleitet haben. Im Iran haben wir im Moment nichts anderes als israelische Flugzeuge in der Luft. Also ich bin sozusagen, ich würde mir wünschen, dass dieses Regime im Iran sich ändert. Ich denke mir, das ist etwas, was die Iranerinnen und die Iraner selber machen müssen. Und wenn es von außen kommt, kann es eigentlich nur schiefgehen. Und wenn es Israel mit Flugzeugen macht, erst recht.
Nochmal zurück zum Kriegsziel. Ich denke auch, Karim, wie du sagst, dass ein Regime-Change in der Form mit großer Wahrscheinlichkeit entweder nicht funktioniert oder sehr blutig wird, vor allem für die Menschen im Iran. Und ich denke, dass das Ziel dieser ganzen Aktion eher ist, und da kommen dann auch die USA ins Spiel, dass man den Iran auf ein Niveau versetzt, wo er sich gezwungen sieht, einem erneuten Atomdeal mit den USA, diesmal in strengerer Form und von Trump verhandelt, zuzustimmen. Man kann jetzt natürlich sagen, das lässt sich alles schlecht belegen, es ist auch so, aber in meiner Analyse ist es ein Good Cop, Bad Cop Szenario. Die Israelis sind der Bad Cop und die USA sind der Good Cop, und Iran als quasi als Verdächtiger wird von denen in die Mangel genommen. Und die USA haben es versucht mit dem Atomdeal. Sie haben im Februar, meine ich, eine Frist gesetzt von 60 Tagen. Diese Frist ist verstrichen. Es ist kein Deal zustande gekommen. Stattdessen hat der Iran sogar immer größere Forderungen gestellt. Und ich glaube, es wurde recht schnell klar, dass das in eine Sackgasse läuft. Jetzt hat Israel quasi den Druck erhöht. Man könnte sagen, sie haben Iran irgendwie mal jetzt ins Gesicht geschlagen, wenn man bei dieser Gefangenenmetapher bleiben möchte. Und die Wahrscheinlichkeit in deren Rechnung, denke ich, dass der Iran immer mehr bereit wird, einem Deal zuzustimmen oder zumindest mit vernünftigen Argumenten an den Verhandlungstisch zurückzukehren, steigt eben, wenn dieses Land unter Druck ist. Es ist ja so eine politische Theorie im Allgemeinen, dass Diplomatie nur mit Druck funktioniert, und das ist genau das, was da meiner Meinung nach gerade passiert.
Also ich möchte einfach nochmal daran erinnern, dass wir schon mal einen Atomdeal hatten mit dem Iran, der ausgehandelt wurde und der von Herrn Trump in seiner ersten Amtszeit zerrissen wurde. Wir hatten Verhandlungen über einen weiteren Deal jetzt wieder. Die hätten eigentlich letzten Sonntag im Oman weitergeführt werden sollen. Und stattdessen sind die Iraner eigentlich fast in die Irre geführt worden. Sie sind am Sonntag eingeladen worden, um nach Oman zu kommen, um zu verhandeln. Und kurz vorher hat mit Wissen der US-Regierung dieser israelische Angriff stattgefunden. Also wir hatten einen Deal, es gab Verhandlungen. Und ich bin auch skeptisch, dass sozusagen Dinge unter Feuer tatsächlich dann sozusagen, wie du sagst, unter Druck, dass es dann da irgendwie weitergeht. Wir haben bisher, es ist ja auch so eine Geschichte, die Netanyahu versucht hat mit Hamas, zu sagen, wir verhandeln, wir haben keinen Waffenstillstand, wir verhandeln mit euch nur unter Beschuss und hoffen sozusagen, dass ihr dann irgendwann klein beigebt. Das hat der Hamas hat es bisher nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum das jetzt unbedingt auch mit den Iranern funktionieren soll. Also man hätte eben die Verhandlungen gehabt und man hatte schon mal einen Deal. Also ich glaube, diese Dinge werden immer vergessen, wenn wir über diese Sachen heute reden.
Ich glaube, einerseits der Unterschied vor allem zu diesem Deal mit der Hamas ist ja, dass der Iran, es geht ja nicht um die Existenz dieses Staates bei diesem Atomdeal, sondern es geht um das Anreicherungsprogramm, das über ein ziviles Niveau bewiesenermaßen hinausgeht. Und der letzte Deal, mir ist bewusst, dass Trump den aufgekündigt hat. Es gibt viele Analysten, gerade auch aus den Golfstaaten, die sagen, es war ein schlechter Deal. Der Iran hat sich nicht dran gehalten. Ich glaube, auch die Geschwindigkeit, mit der die Anreicherung dann zunahm, belegtermaßen nach der Aufkündigung dieses Deals zeigt, dass oder legt nahe, dass da schon davor einiges in der Mache war. Und die Rückkehr zu diesem oder die Rückkehr zu einem alternativen Atomdeal liegt ja auch, soweit ich das verstehe, immer noch auf dem Tisch.
Vielleicht, ich wechsle auch ein bisschen die Rolle auch noch als US-Redakteur jetzt. Also dieser alte Deal 2015 in der ersten Amtszeit von Obama, ausgehandelt, verabschiedet von den 5 Vetomächten aus dem Weltsicherheitsrat zusammen mit Deutschland und auf der Gegenseite der Iran, also der sogenannte Joint Comprehensive Plan of Action. Der hatte ja tatsächlich, und das war, soweit ich das wahrgenommen habe, sowohl die starke Kritik von Netanyahu als auch die von einigen konservativen Republikanern, noch nicht mal Trump zu dem Zeitpunkt in den USA, der hatte halt ausschließlich die Eindämmung des Atomprogrammes in Sinn und hat dafür viele Sanktionen aufgehoben, unter denen der Iran vorher zu leiden hatte. Und die Kritik war, dass er aber die Rolle die ja auch damals schon begonnen hatte, vom Iran als jemand, der über seine Proxys die Nachbarschaft terrorisiert letztendlich und sich versucht, eine Hegemonialstellung daraus zu nehmen, letztendlich mit Gewalt und Terrorismus zu erwirtschaften, nicht angeht. Im Gegenteil, so die Argumentation dagegen, dadurch, dass die Sanktionen aufgehoben werden, kriegt der Iran eine ganze Menge mehr Geld in die Kasse, um genau das auch zu machen. Das war ja eigentlich die Kritik. Die Kritik war aber nicht, dass der Deal nicht funktioniert hätte, um das Atomprogramm in Schach zu halten, weil das die Kontrollen, dass zumindest die internationale Atomenergiebehörde, die ja auch da als Kontrolleur eingesetzt war, immer wieder bestätigt, das hat einigermaßen funktioniert. Daran hat sich der Iran damals gehalten, hat dann ab dem Moment, wo Trump raus war, und das war natürlich der für den Iran eigentlich wichtige Partner oder Kontrahent in diesem Deal, da haben sie gesagt, naja gut, also wenn die rausgehen, dann gehen wir auch raus. Und seitdem ist die Anreicherung dann massiv vorangegangen. Aber das stellt sich ja wieder die Frage halt nach dem tatsächlichen Kriegsziel. Und ich würde gerne in der Frage an euch auch das aufnehmen, was Karim da angedeutet hat, weil ich das viel gehört habe jetzt, diese mögliche Neuordnung des gesamten Nahen Ostens mit einer israelischen, womöglich einer israelisch-saudisch und von den USA gestützten Hegemonie, militärischen Hegemonie. Seht ihr das so? Und wenn ja, was heißt das?
Darf ich noch einmal ganz kurz zurück zum Deal? Du sagst es genau richtig. Es war ein großes Problem, dass dieser Deal die Proxys überhaupt nicht mit einbezogen hat und dass es darum nicht ging. Und man muss, glaube ich, zurück sich erinnern, dass zu dieser Zeit die Houthis und Saudi-Arabien und die Emirate massiv im Krieg miteinander waren. Die Emirate und Saudi-Arabien sind US-Verbündete. Es gibt ganz viele Militärbasen in diesen beiden Staaten. Und dieser Deal quasi hat es, wie du richtig sagst, indirekt möglich gemacht, dass der Iran von hinten Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate quasi absticht, in den Rücken sticht. Und dass dieser Deal so nicht tragbar war, finde ich völlig nachvollziehbar. Gerade wenn man eben sich zurückerinnert an die damalige Situation und wie das war mit den Houthis.
Also ich verstehe deine Frage nicht wirklich. Es geht ja auch Israel jetzt nicht darum, irgendwie mit Saudi-Arabien da den Nahen Osten zu beherrschen, sondern es geht Israel darum, eine existenzielle Gefahr auszuschalten. Und ich gebe Lisa da recht, auch wenn sie nicht schaffen, das komplette Programm oder da kaputt zu zerstören, sie werden den Iran auf jeden Fall so weit schwächen, dass die Ausgangsposition für neue Verhandlungen günstiger ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Saudi-Arabien mit Israel gemeinsame Sachen macht, solange das Palästinenser-Problem nicht gelöst ist. Das wird nicht funktionieren. Und das zu lösen, ist nochmal eine Nummer größer. Was den Regime-Change angeht, ich glaube nicht, dass irgendjemand ernsthaft die Illusion hat, dass von außen da Gewalt, ein neues Regime, welches denn auch in Teheran eingesetzt werden könnte. Da gebe ich Karim völlig recht. Das hat ja auch noch nie funktioniert. Das muss von innen kommen und da wird selbst Netanyahu keine Illusionen haben, dass dieser Angriff, jetzt dieser Krieg, da wirklich etwas verändern kann innenpolitisch. Wo ich Karim nicht zustimmen würde, ist diese Ansicht, die jetzt auch weit verbreitet ist, in linken Kreisen vor allem, dass man sagt, okay, jetzt ist der Iran angegriffen worden, jetzt wird er mit verstärkter Kraft diese Atombombe herstellen, versuchen. Der Iran hat seit Jahren mit voller Kraft versucht, dieses Atomprogramm voranzutreiben. Das ändert überhaupt nichts jetzt, dieser Krieg. Die werden genauso weitermachen wie in den letzten Jahren. Soweit sie können.
Vielleicht kommen wir tatsächlich, das ist dann auch wieder ein bisschen meine Rolle, wir haben es jetzt immer mal wieder erwähnt, die mögliche Rolle der USA. Und das ist ja auch einer der Gründe, weshalb ich vorhin so genau gesagt habe, zu welchem Moment wir aufzeichnen. Weil zumindest in Washington und aber auch aus dem Rest der Welt sehr genau geguckt wird, gerade was tut sich im Weißen Haus. Trump steht vor der Entscheidung, sich an dem Krieg zu beteiligen. Und zwar, wenn dann wahrscheinlich zunächst mal in der Form, die Karim vorhin angesprochen hat, um die unterirdischen Atomanlagen in Fordow im Iran zu bekämpfen, braucht es diese unglaublichen bunkerbrechenden Waffen, 30.000 Pfund Sprengstoffwaffen, die auch nur mit amerikanischen B-2-Bombern überhaupt transportiert und abgeworfen werden können und die nur die USA haben. Die könnten sie nicht mal Israel zur Verfügung stellen, sondern das müssten sie schon selbst machen. Trumps bisherige Politik und sein Versprechen in zwei Wahlkämpfen, inzwischen oder eigentlich in dreien, die er geführt hat, war ja immer, ich bin nicht der Präsident, der neue Kriege beginnt, ich bin einer, der Kriege beendet oder sich ansonsten nicht einmischt. Das führt im Moment innenpolitisch in den USA innerhalb der Republikanischen Partei und der MAGA-Bewegung zu heftigsten Auseinandersetzungen. Seine Magerfreunde, dazu gehören so Leute wie Tucker Carlson, der ehemalige Moderator, aber auch einige andere, schimpfen jetzt schon, er würde den gleichen Mist machen wie die alten neokonservativen Interventionisten, gegen die man sich ja eigentlich als neue Magerbewegung gegründet habe. Und dann gibt es natürlich die Falken, die alten, Bill und Sir Graham. Ein Stück weit gehört auch Außenminister Marco Rubio dazu und bei zumindest einem Mitarbeiter, einem hohen General von Verteidigungsminister Pete Hegseth, spielt sowas auch mit durch. Nein, wir müssen das jetzt machen, wir müssen da jetzt Ordnung schaffen und so solche Geschichten. Was dabei rauskommt, wissen wir nicht genau. Aber lasst uns doch vielleicht mal aus eurer regionalen Perspektive die verschiedenen Möglichkeiten durchspielen. Angenommen mal, die USA machen das jetzt und gehen damit rein. Zunächst mal vielleicht wirklich mit dieser Maßgabe, wir zerstören oder versuchen, Fordern zu zerstören. Was würde es heißen, Karim?
Also ich glaube, der Iran hat natürlich viele Möglichkeiten. Ich glaube, das unterschätzt man ein bisschen. Also wir schauen jetzt sozusagen die Möglichkeiten des Irans im Moment an. Wie viele Raketen schießt er jeden Tag auf Tel Aviv oder auf Haifa? Das ist sozusagen, so begreifen wir im Moment, was der Iran für Möglichkeiten hat, diese Situation zu eskalieren. Der Iran hat aber viele andere Möglichkeiten, das zu eskalieren. Und er hält sich meines Erachtens bisher zurück, weil er Angst hat, wenn er es weiter eskaliert, dass die USA dann direkt militärisch in diesen Konflikt eingreift. Das heißt, das Nicht-Eingreifen der USA in diesen Konflikt bedeutet relative iranische Zurückhaltung. Eine der Dinge, die der Iran auf jeden Fall bei einer amerikanischen Intervention machen würde, wahrscheinlich ist, amerikanische Basen oder Stützpunkte in der Region anzugreifen, sei es im Irak, sei es in Kuwait. Und damit würden natürlich sofort auch die arabischen Nachbarländer in diesen Konflikt eingezogen werden. Das ist nämlich im Moment tatsächlich ihr größter Albtraum. Die arabischen Länder haben diesen sozusagen Angriff der Israelis auf den Iran erst einmal einhellig verurteilt. Sie haben das gesagt, das ist ein Bruch des Völkerrechts. Aber wir wissen natürlich, dass auch innerhalb der arabischen Welt es doch einige gibt, die nicht ganz unglücklich darüber sind, wenn der Iran geschwächt ist. Nun ist aber die allergrößte Angst in der arabischen Welt ist, dass dieser Konflikt sich auf die Region ausweiten könnte. Und eine amerikanische Intervention würde fast automatisch genau das bedeuten. Also das Erste wäre, wie ich schon gesagt habe, dass amerikanische Basen vom Iran oder von dessen Stellvertretern dann jeweils angegriffen würden, was sofort zu einer enormen Eskalation führen würde. Und das Zweite, wo die Iraner sich bis jetzt zurückgehalten haben, sie könnten und hätten die Möglichkeiten, die Meerenge von Hormuz praktisch lahmzulegen, zu sperren. Also durch diese Meerenge von Hormuz liegt im arabisch-persischen Golf. Auf der einen Seite ist der Iran, auf der anderen Seite der Oman und die arabischen Emirate. Dazwischen gerade mal 30 Kilometer. Die eigentliche Schifffahrtslinie ist noch enger. Und da fährt heute 20% des weltweit verbrauchten Öls durch, eine große Menge der weltweit verbrauchten Dünger, auch nochmal 20% des Flüssiggases, das weltweit verbraucht wird. Also das ist eine global ökonomische Achillesferse, diese Straße von Hormuz. Das sind alles Möglichkeiten, die der Iran hat, um diese Geschichte auszuweiten. Und noch einmal, dass er es nicht getan hat bis jetzt, hat mit der Angst zu tun, dass oder dem Risiko, dass er dann damit ein Eier gehen würde, dass die USA dann eben direkt eingreift. Wenn die USA jetzt von selbst eingreift, dann gibt es für das iranische Regime eigentlich keinen Grund mehr, sich da weiter zuzuhalten. Dann wird man auf jeden Fall versuchen, diesen Konflikt so auszuweiten, dass er eben auch für andere schmerzhaft wird, auch für die Europäer, global für den Ölhandel, für den Welthandel, in der Hoffnung, dass dann auf diese Art und Weise Druck entsteht auf die USA und auf Israel, diesen Krieg zu beenden. Also das ist ein Eskalationsszenario, das in der arabischen Welt überall gerade diskutiert wird.
Nachfrage, Karim. Wenn das im Iran so gesehen wird und da die Angst auch so groß ist vor einem direkten Einstieg der USA. Es haben ja viele auch die sehr martialischen Äußerungen von Donald Trump aus den letzten Tagen, Teheran wird brennen, er empfiehlt jedem so schnell wie möglich Teheran zu evakuieren, er fordert in Großbuchstaben auf seinem eigenen sozialen Netzwerk unconditional surrender, also bedingungslose Kapitulation. Es haben ja viele so interpretiert, als sei das auch sein Versuch, noch einmal eine riesen Drohkulisse aufzubauen, um die Iraner dazu zu bringen, doch ihn als großen Dealmaker auch wieder dastehen zu lassen, um ihm anzubieten, wir schaffen unser Atomprogramm ab, machen dies oder jenes, anders als sie es offenbar in den letzten Monaten, wo diese Verhandlungen ja tatsächlich liefen, gemacht haben. wenn das so stimmt, wie du sagst, dass die Angst des Iran vor allem ist, dass die USA da so reingehen, warum machen die das dann nicht einfach? Warum bieten sie ihm dann nicht an? Komm, wir haben es begriffen, jetzt lass uns einen Deal machen. Wir sagen, wir fahren die oder legen die gesamte Anreicherung erstmal auf Eis, irgendwas, ja, oder kappen unsere Kontakte zur Hamas, die sowieso fast im Eimer ist, oder irgendwas, etwas.
Ich glaube nicht, dass, also sagen, das würde ja vom iranischen Regime einfach als Kapitulation angesehen werden. Ja, also wenn man sozusagen auf das eingeht, ich glaube, das ist für das Regime selber schwierig. Das Problem ist, dass wenn dieses Regime tatsächlich in die Ecke gedrängt wird, und das wird sie ja jetzt immer mehr und mit einer amerikanischen Intervention auch immer mehr, dann steht, glaube ich, vor der Eskalation überhaupt keine Barriere mehr. Also das findet dann mit Sicherheit statt. Wie gesagt, ich glaube, dass das, wir wissen ja nicht, was im Hintergrund stattfindet an Verhandlungen. Und es haben sich ja auch Saudi-Arabien und Katar angeboten, da möglicherweise als Vermittler aufzutreten. Bis jetzt ist nichts dabei rausgekommen, aus dieser Druckkulisse, die da aufgebaut wird, dass die Iraner irgendwie auf irgendeine Art und Weise darauf eingehen. Der iranische Außenminister hat natürlich ganz deutlich schon Tagen gesagt, er hat gesagt, sobald Israel mit den Angriffen aufhört, hören wir auch mit unseren Angriffen auf. Also sie signalisieren, wir sind nicht an diesem Konflikt interessiert und wir würden ihn auch beenden, wenn es einen Waffenstillstand gibt und wahrscheinlich dann auch wieder an den Verhandlungstisch kehren. Aber noch einmal, diese Idee, Leute unter Beschuss zum Verhandlungstisch zu bringen, stellt man sich einfacher vor, als es dann tatsächlich am Ende funktioniert.
Ich verstehe das Argument. Ich glaube, man kann aber auch umgekehrt fragen, wenn es überhaupt keine Konsequenzen quasi gibt, die am Horizont drohen, warum sollte man dann an den Verhandlungstisch gehen? Und auch wenn sie nicht am Horizont drohen, sondern in der Gegenwart drohen, das macht das Ganze ja nicht schlechter quasi. Also ich glaube, man kann beide Varianten, Diplomatie funktioniert mit Druck besser und Diplomatie funktioniert ohne Druck besser, durchdiskutieren. Und es ist wahrscheinlich auch am Ende eine philosophische Frage, wo man sich da anschließt. Ich würde aber noch einmal gern zurückkehren zu den Golfstaaten, weil ich glaube, du hast recht, das Interesse an einer Eskalation ist sehr, sehr gering. Es gab ja auch erst die Annäherung oder zumindest diese kühle Annäherung, vor allem zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Und Teil dieser Annäherung war ein 2023 von China verhandelter Détente, der, wenn ich das richtig verstanden habe, vorsah, dass die gegenseitige Verletzung des Luftraumes beziehungsweise die Verletzung des Luftraumes in Saudi-Arabien dem Iran nicht gestattet ist, wenn er sich an dieses Abkommen hält. Um zu den amerikanischen Basen, die du erwähnst, zu kommen, zumindest innerhalb von Saudi-Arabien, müsste man ja den Luftraum verletzen. Damit wäre dieses Détente nichtig, damit wäre auch diese Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien wieder nichtig. Ich glaube schon, dass das für den Iran auch ein Faktor ist, den er mitbedenkt. Die Grenze zwischen den beiden Ländern ist sehr lang, die stehen sich direkt gegenüber. Beide Seiten haben, glaube ich, vorgesorgt, vor allem durch die schwierigen Beziehungen in der Vergangenheit, wenn es zu einem Konflikt kommt. Ich denke, man darf das nicht unterschätzen, dass auch der Iran genau vor dieser Eskalation Angst hat.
Ja, also ich kenne mich mit US-Politik nicht so wahnsinnig aus, aber was ich höre, ist, dass da offenbar wirklich große Bedenken sind, dass Trump sich einmischt oder dass im Moment wohl die Analysten damit rechnen, dass er in diesem Krieg mitmacht. Und ich meine, wenn man sich anguckt, das läuft nicht so richtig gut für Trump außenpolitisch. Der Gaza-Krieg läuft weiter. Den wollte er eigentlich am Anfang des Jahres schon beenden und die Geiseln raushaben. Mit Putin und Ukraine läuft auch nicht so ganz gut. Und Iran ist ja praktisch der größte, schlimmste Gegner für die USA, der jetzt auch Russland mit diesen Drohnen beliefert. Da könnte man wieder einen größeren Druck auf Putin ausüben. Also wenn Trump dann eine Chance sieht, den Iran wirklich empfindlich zu schwächen, dann würde ich das durchaus für möglich halten, auch mit dem Risiko, dass es erstmal eskaliert. Die Frage ist ja auch, wie lange eskaliert das so? Wenn man israelischen Analysten zuhört, dann gehen die davon aus, dass das eine Sache von Tagen ist, nicht von Wochen. Und um dann zu einem Waffenstillstandsabkommen zu geraten, dass auch Saudi-Arabien vielleicht ganz gut gefällt, um die wieder ein bisschen ins Boot zu kriegen.
Wenn wir dann halt schlussendlich auch wieder bei der Frage der Kriegsziele und wann erklärt man eigentlich seine Ziele für erreicht, weil die Atomanlagen sind ja das eine, aber was jetzt angegriffen wurde von Israel ist ja viel mehr, das geht ja weit darüber hinaus. Sowohl, Karim hat das Enthaupten genannt, etliche Führungsfiguren, sowohl aus Militär, der Revolutionsgarde, als auch der Politik, aber auch inzwischen zivile Infrastruktur bzw. ökonomische Infrastruktur, also Ölanlagen und Ähnliches. Wo soll das hingehen? Was soll damit erreicht werden? Einfach eine allgemeine Schwächung des Iran und dann aber auch mit welchem Ziel? Wie geht's weiter? Wann erklärt man es für zu Ende? Das ist ja derzeit alles noch ein bisschen unklar und das wäre auch für die USA unklar. Da ist natürlich, was ich mitkriege aus der innenpolitischen Debatte der USA, wo es jetzt auch im Kongress übrigens sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat überparteiliche Initiativen gibt, die versuchen, Mehrheiten zusammenzukriegen, um per Kongressresolution Trump zu verbieten, irgendeine militärische Aktion eigenständig zu machen, ohne das vorher im Kongress beschließen zu lassen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Aber es ist jedenfalls eine sehr große Debatte und die geht auch ein bisschen über die Parteigrenzen, die ansonsten in der Trump-Amtszeit sehr, sehr geschlossen gegeneinander agieren, deutlich hinaus, muss man gucken. Weil wir jetzt schon so langsam so in den letzten Teil kommen, würde ich das aber gerne nochmal erweitern, die Fragestellung. Denn ihr habt eben schon mögliche Vermittler, ihr habt Katar genannt, Oman genannt, als mögliche Vermittler. Wer aber direkt sich selber ins Spiel gebracht hat, erstmal mit beiden telefoniert hat, als auch dann von Trump selber begeistert aufgegriffen wurde als möglicher Vermittler, ist Wladimir Putin tatsächlich. Ist das einfach nur eine Witzidee oder kann da was dran sein? Weil man kann ja sagen, Putin ist ein Alliierter Irans und Israel hat sich zumindest an westlichen Sanktionen nach dem Beginn des Ukraine-Krieges gegen Russland nicht beteiligt, hat dann mehr oder weniger eine neutrale Rolle eingenommen. Also wäre nicht Putin vielleicht so der ideale Vermittler?
Also ich finde, da hat Friedrich Merz, von dem ich wirklich kein großer Fan bin, das ganz gut zusammengefasst. Er soll erstmal den Krieg in der Ukraine beenden. Da hätte er schon viel getan.
Okay, kann man so sagen, aber...
Auch, dass das nicht viel weiter führen wird, also da wird nicht viel weiter passieren, schätze ich, was das Putin-Geschichte angeht. Ist ja auch nicht wirklich aufgegriffen worden. Also
ja,
außer
das,
von Trump.
Das wäre auch mein Gefühl, ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass er, auch im Iran ist er kein so enger Vertrauter, wie man meinen könnte. Das Syrien-Fiasko ist, glaube ich, auch noch beiden Staaten in Erinnerung geblieben, wo im Prinzip man argumentieren kann, dass Russland hat Syrien allein gelassen, der Iran stand alleine da, hat dann Syrien das Machthaber Bashar al-Assad am Ende quasi auch fallen gelassen. Aber auf jeden Fall, diese Beziehung zwischen den beiden ist nicht so smooth, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und dasselbe gilt auch für Israel, trotzdem, dass die sich nicht an den Sanktionen beteiligt haben, dass es weiterhin Flüge gibt und so weiter, ist die Beziehung auch schwierig. Und das, glaube ich, hat man auch gesehen im Laufe des Gazakrieges und der Verhandlungen auch um die Freilassung von russischen Geiseln im Gazastreifen.
Ich würde ja gerne noch irgendwie ein anderes Fass aufmachen. Wir reden jetzt hier die ganze Zeit sozusagen davon, was machbar ist. Also Israel macht es, weil es es machen kann. Ja? Ich finde schon wichtig, dass wir auch im Kopf haben, dass es internationale Regeln gibt, dass es internationales Völkerrecht gibt, dass man durchaus darüber diskutieren kann. Also die arabischen Staaten haben diesen Angriff Israels auf Iran als völkerrechtswidrig bezeichnet in ihrer Verurteilung. Also zumindest ein Teil der Welt sieht es so. Ob wir jetzt also in dieser Zeit leben, wo einfach alles gemacht werden kann, was machbar ist, oder ob es immer noch irgendwelche Regeln gibt, ich finde es auch sehr merkwürdig. Ich meine, Trumps Aussagen sind ja vollkommen widersprüchlich. Einmal sagt er, er will jetzt irgendwie hier verhandeln. Dann sagt er auf einmal, er ist nicht interessiert, in diesem Krieg teilzunehmen. Dann sagt er auf einmal, wir kontrollieren den Luftraum über Teheran. Dann sagt er, wir könnten jederzeit den Ali Khamenei, also den obersten iranischen Staatschef sozusagen beseitigen, wenn wir wollten. Aber wir wollen es im Moment nicht. Sind das so die, und an Herrn Merz, der sagt irgendwie, fast in der Trumpisierung der deutschen Außenpolitik, der irgendwie sagt, Israel macht die Drecksarbeit für uns. Ist das die neue Sprache, die wir irgendwie haben? Also sozusagen, der Stärkere kann machen, was er will. Gibt es noch irgendwelche Regeln, die man hier geltend machen kann? Oder ist es wirklich nur so, dass einfach alles, was machbar ist, militärisch, kann auch gemacht werden und wird nicht weiter hinterfragt?
Ich würde dir sehr weit zustimmen. Es ist grundsätzlich sehr bedenklich, mit welcher Brutalität der Stärkere gegen den Schwächeren vorgeht. Ich meine, man sieht das in der Ukraine, es gibt viele Beispiele dafür. Ich würde aber nicht zustimmen, dass es eine neue Sprache, eine neue Entwicklung ist. Gerade der Iran ist so präsent gewesen in eigentlich allen Konflikten im Nahen Osten in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht auch. Vor allem, wenn ich an Syrien denke, dann denke ich an die Fassbomben, die Bashar al-Assad auf seine Opponenten geworfen hat. Es waren einfach Fässer, die sie gefüllt haben und die sie aus dem Hubschrauber geworfen haben und die dann auf dem Boden explodiert sind. Definitiv völlig völkerrechtswidrig, völlig irre. Und das war aber 2011 quasi auch schon in dem Sinne normal, in Anführungsstrichen. Natürlich wurde das weit verurteilt. Natürlich war es nicht der Westen, der da dahinter stand. Aber dennoch ist diese Tendenz, glaube ich, kein israelisches Phänomen, sondern es ist ein weltweites Phänomen, das du eigentlich in jedem Konflikt beobachten kannst. Und es ist ein Problem, dass das humanitäre Völkerrecht immer weniger zählt, dass sich massiv darüber hinweggesetzt wird in verschiedenen Konflikten von verschiedenen Akteuren, eben auch ganz extrem von Israel im Gazastreifen, aber eben nicht nur. Und gerade der Iran ist nicht das Paradebeispiel dafür, sich ans Völkerrecht zu halten. Das macht jetzt alles nicht besser, ne? Aber ich möchte betonen eben, dass das keine so neue Entwicklung ist.
Ja, aber Karim, also zumindest so habe ich Karim verstanden, du hast ja in den letzten Wochen, was die Beurteilung der Situation im Gazastreifen angeht, eigentlich von fast allen europäischen Ländern inzwischen eine relativ harsche Kritik an Israel gehabt, bis hin zu, wenn auch vielleicht nicht sehr weitreichenden, aber überhaupt mal Sanktionsforderungen auch gegen die israelische Regierung. Jetzt, bei dem G7-Gipfel in Kanada, der gerade dieses Wochenende getagt hat, haben sich alle 7 dort vertretenen Industrienationen einhellig in der ersten und eigentlich auch der einzigen Erklärung, die sie noch mit Trump unterschrieben haben, bevor er dann wieder abgereist ist, erstmal hinter Israel gestellt. Das ist neu, das ist auch ein diplomatischer Erfolg. Und vor dem Hintergrund dessen, dass zwar die israelische Regierung sagt, es sei eine reine Verteidigungsgeschichte, eben um diesen bevorstehende Auslöschung Israels durch eine iranische Atombombe zu verhindern. Trotzdem, ich habe keinen einzigen Völkerrechtler in den ganzen letzten Tagen gehört, der dieses Narrativ bei einem nicht nachweisbar unmittelbar bevorstehenden Angriff, und solange man Verhandlungen führt, und die gab es zumindest, stand kein Angriff unmittelbar bevor, dass da als Verteidigung und nicht als völkerrechtswidrigen Angriff seitens Israel bewertet hätte. Das heißt, du bist natürlich in dieser Schiene, und ich glaube, auf die hat Karim angesprochen, der vorgeworfenen Doppelstandards. Also, dass wir in der Ukraine sagen, wir machen die Unterstützung der Ukraine, weil wir verteidigen das Völkerrecht. Man darf kein anderes Land angreifen. Und bei Israel machen wir das aber nicht. Da ist das okay. Da kommt man dann ganz schwer raus aus dieser Argumentation. Das ist ja etwas, was uns tatsächlich nicht nur aus der arabischen Welt, sondern aus dem globalen Süden sehr entgegengeschleudert wird inzwischen. Das glaube ich, ist ja so, oder? Du guckst so skeptisch, Susanne.
Ja, nein, ich höre dir zu. Es ist irgendwie, aber es ist auch eigentlich sowohl bei Russland, Ukraine wie auch Israel, Iran völlig klar, wer hier die Guten und wer die Bösen sind. Ich meine, das ist der Iran, Lisa hatte das ja gerade schon gesagt, ist für ganz viel Leid in der gesamten Region verantwortlich. Finanziert die Houthis, damit aus dem Jemen Raketen auf Tel Aviv geschossen werden. Die Hisbollah, die überhaupt keinen Grund hat. Da gibt es keine Gebietsstreitigkeiten, es gibt keine Menschenrechtsverletzungen, überhaupt keinen Grund, gegen Israel zu kämpfen. Und trotzdem die Raison d'être hat, gegen Israel zu zerstören. Das steht in der Karte und die wird aus dem Iran finanziert. Dieses Regime, das die eigenen Frauen ins Gefängnis bringt, weil sie die Haare nicht verdecken und Schwule an den Galgen bringt. Da ist doch völlig klar, dass man sich da solidarisiert mit diesem Land. Und ich finde, Friedrich Merz, das ist eine Sprache, die gefällt vielleicht nicht allen, aber der spricht aus, was sicherlich ganz, ganz viele Menschen denken. Und dass für Israel die Sicherheit der eigenen Leute jetzt wichtiger ist als das Völkerrecht, das kann man nachvollziehen.
Wenn ich ganz kurz da einhaken darf, ich bin mir nie so sicher, ob Moral und Sympathie in Völkerrechtsdiskussionen so gut funktioniert, weil ja quasi das Völkerrecht über solchen Begrifflichkeiten und Sentiments stehen sollte. Was man aber, glaube ich, eher argumentieren kann, ist, dass es eben eine reale Bedrohungslage gibt. Und dann ist immer die Frage, wann quasi beginnt der echte, tatsächliche Krieg? Was ist ein völkerrechtswidriger Angriff? Das ist ein völkerrechtswidriger Angriff, wenn quasi der Iran die Hamas unterstützt und die dann Israel angreifen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, eher die Argumentation, in die ich mich reinbewegen würde. Nicht, dass ich jetzt sage, es ist kein völkerrechtswidriger Angriff auf den Iran. Das will ich damit nicht sagen. Aber man kann argumentieren, dass auch der Iran völkerrechtswidrig angegriffen hat über seine Proxys, durch Waffenlieferungen etc.
Karim, du hast so gezuckt gerade.
Nein, ich weil jetzt jemand ständig vor den Stellvertretern des Iran die Rede ist. Ja? Also ich glaube schon, was auch wichtig ist, dass viele dieser Stellvertreter entstanden sind auf Widerstand gegen die israelische Besatzung. Die Hamas ist nicht entstanden, weil ein Iran sie sozusagen jetzt aufgebaut hat, sondern die Hamas ist ursprünglich entstanden als eine Organisation, die sich auf militärische Art und Weise sozusagen gegen die Besatzung vorgegangen ist. Die Hisbollah ist entstanden aufgrund der israelischen Besatzung im Südlibanon. Das heißt, das sind alles Organisationen, die sozusagen der Iran natürlich irgendwie instrumentalisiert und natürlich sozusagen den Ärger, der dann irgendwie auf der arabischen Seite gegenüber zum Beispiel der israelischen Besatzung da ist, eben in diese Organisation kanalisiert. Aber der Ursprung dieser Organisation ist nicht, weil Teheran irgendwelche Organisationen aufbauen wollte, sondern Teheran hat eine Situation ausgenutzt, in dem eben große Wut und großer Ärger da war gegen verschiedene Arten der israelischen Besatzung. Und wenn diese Besatzung nicht da gewesen wäre, hätte es diese Organisation, die man dann instrumentalisieren kann und kanalisieren kann, auch so nicht gegeben. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Wir können ja nicht so tun, als ob es die Hamas nur gäbe, weil es den Iran gibt oder weil der Iran es unterstützt, sondern es gibt eben andere Gründe, warum es solche Organisationen wie die Hezbollah und die Hamas gibt. Da geht es gar nicht darum, ob ich die jetzt toll finde oder furchtbar finde oder irgendwas, sondern es geht einfach um eine reine Analyse. Wieso, in welcher Situation sind diese Organisationen entstanden? Und dann so zu tun, als ob so der Iran derjenige ist, der das Ganze, dieses Netzwerk aufgebaut hat, ist natürlich von der Analyse her falsch. Der Iran hat diese Situation definitiv ausgenutzt. Er hat diese Organisation definitiv natürlich finanziell und militärisch unterstützt, um dann auf diese Art und Weise eben auch Stellvertreter für sich zu bekommen. Aber der Ursprung des Ganzen war ein anderer.
Also bei der Hamas gebe ich dir sicherlich recht. Die war zuerst da, weil die Hisbollah wird es meines Erachtens nicht geben ohne die iranische Unterstützung. Aber dann frage ich mich, warum?
Die Hisbollah ist 1982 ist gegründet worden als Antwort auf die israelische Besatzung des Südlibanon.
Naja, das können wir jetzt diskutieren. Sofort mit Hilfe aus dem Teheran, die Know-how und die Krieger ausgebildet hat und massenhaft ausgerüstet hat und finanziert. Warum eigentlich?
Nicht durch meine Reden, bitte. Das steht gar nicht.
Als eine Antwort auf die israelische Besatzung des Südlibanon. Ich sage ja nicht, dass der Iran natürlich dann seine Finger drin hat und natürlich diese Organisation aufgebaut hat. Aber der Ursprung, warum diese Organisation Hisbollah entstanden ist, war die israelische Besatzung nach 1982 im Südlibanon.
Und die Besatzung ist seit 2000 vorbei und die Hisbollah gibt es immer noch. Genau mit dieser Raison d'être Israels, den kleinen Teufel, wie es in der Charta steht, auch von der Landkarte zu zerstören. Ich frage mich nur, woher kommt dieses Ziel im Iran, Israel von der Landkarte zu tilgen? Es gibt keine Landeskarte, die sind ja tausende Kilometer voneinander entfernt. Da gab es nie einen Krieg, es gibt keine Menschenrechtsverletzungen, es gibt sogar noch eine recht aktive jüdische Gemeinde. Es gibt also auch keinen Antisemitismus in dem Iran. Woher kommt dieses Ziel im Iran? Und wird es auch geteilt, frage ich mich, von den Leuten dort? Haben die da wirklich so eine Aversion gegen Israel? Woher kommt das? Warum muss Israel von der Landkarte getilgt werden?
Möchtest du darauf antworten? Sonst hätte ich gesagt, wir lassen die Frage jetzt mal so nachhallen. Aber
weil du gesagt hast, natürlich finanziert der Iran sämtliche Organisationen, die gegen Israel kämpfen. Aber der Iran macht das doch nicht, weil palästinensisches oder libanesisches Gebiet besetzt ist. Das geht dem doch an den Arsch vorbei.
Der Iran nutzt eine Situation aus, die nicht nachhaltig ist. Der Iran nutzt eine Situation wie die israelische Besatzung aus des Westjordanlands und des Gazastreifens, die nicht nachhaltig ist. Und der Iran nutzt Organisationen aus, die in dieser Situation entstanden ist und die darauf meinen, eine militante Antwort finden zu müssen. Das ist, ich glaube, bei dieser Analyse kann man bleiben. Der Ursprung des Problems ist nicht der Iran, sondern der Iran nutzt diese Situation aus. Der Ursprung dieses Problems ist tatsächlich die israelische Besatzung. Und das ist immer so ein Ding, über das wir nie reden. Ja, also, sondern wir tun immer so, als ob diese Menschen aufgewacht sind und irgendwie Juden hassen oder Israelis hassen, dass die Iraner irgendwie, das ist eine Situation, die entstanden ist in den letzten Jahrzehnten als Antwort auf eine Situation, die viele Menschen in dieser Region und allen voran die Palästinenser als ungerecht, als Unrecht bezeichnen. Und ich glaube, wenn wir tatsächlich über eine Lösung nachdenken dieser ganzen Sache, dann ist der Kern dieser Lösung hier. Und wenn man jetzt meint, sozusagen, und weil man es kann, versucht, die ganze arabische Nachbarschaft militärisch dominieren zu können und dann irgendwie so ein bisschen ein Design zu machen, das einem dann von israelischer Seite passt, wenn man gleichzeitig die israelische Besatzung aufrechterhält, kann ich jetzt schon garantieren, dass das eine Situation ist, die nicht nachhaltig ist, weil die Grundprobleme eben nicht gelöst sind.
Ich würde das sehr anzweifeln, dass der Iran aus Solidarität mit den Palästinensern und aus Protest gegen die Besatzung und nur deshalb.
Habe ich gesagt, dass Solidarität, sie nützen die Situation aus.
Ich glaube, am Ende ist es genau das, ne? Es ist ein hegemonialer Konflikt. Auf der einen Seite quasi stehen die Staaten, die schon im Kalten Krieg auf der einen Seite standen. Da hat sich der Iran angeschlossen. Da kann man wahrscheinlich auch China dazu rechnen, etc. Und auf der anderen Seite hast du eben den Westen, die haben oder mit Integration von Israel, mit heute Integration der Golfstaaten. Und dieser Konflikt trifft da eben aufeinander. Und wie du sagst, der Iran kapitalisiert, was er kann. Und Palästina ist einfach wahnsinnig gut zu kapitalisieren, weil wir kennen die Bilder, die aus dem Gazastreifen kommen. Wir kennen die Situation im Westjordanland. Es ist alles on the ground, nur fürchterlich. Und ich glaube, damit kann man eben wahnsinnig gut diese emotionalisierte Politik machen. Aber am Ende ist es, denke ich, ein knallhartes Machtspiel zwischen zwei Fraktionen, die sich bis heute die Welt im Prinzip untereinander aufteilen.
Ich würde gerne, auch wenn es noch wahnsinnig viel zu diskutieren gäbe, ich hätte eigentlich ganz gerne mit euch auch noch kurz gesprochen, was ihr meint, ob eigentlich Deutschland bzw. die Europäische Union irgendeine Rolle spielen kann. Gerade ich persönlich fand die Auftritte von Johann Wadephul, der gerade, also unserem neuen Bundesaußenminister, der gerade in der Region unterwegs ist, überall Pressekonferenzen gibt und zu Gesprächen und zu Mäßigungen und so weiter aufruft, ein Bild der Hilflosigkeit. Ich habe das Gefühl, dass die Europäische Union überhaupt gar nichts mehr darin zu sagen hat, sondern dass wirklich ein Machtspiel ist, wo von außen die USA, vielleicht ein bisschen Russland und ansonsten nicht viele, eventuell noch China, das muss man gucken, eine Rolle spielen können, aber Europa wirklich, die ja lange Zeit da sehr gut unterwegs waren und vieles richten konnten, eigentlich völlig raus ist. Darüber hätte ich gerne noch mit euch geredet, haben wir jetzt aber keine Zeit mehr für. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich fürchte, die nächsten Tage werden uns einige Überraschungen bringen und die werden nicht alle nur schön sein. Müssen wir gucken, wir werden es weiter verfolgen in jedem Fall. Aber erstmal bleibt mir jetzt euch dreien zu danken für die doch sehr lebhafte, angeregte Diskussion. Dank geht auch an Cansat İçbinar für die Redaktion dieses Podcasts und an Daniel Fromm für die technische Produktion. Wenn ihr da draußen uns was mitgeben wollt zu diesem Podcast, dann schreibt uns gerne an bundestalk@taz.de. Wenn ihr uns gut findet, dann lasst gerne ein bisschen Geld da beim freiwilligen Bezahlprogramm der Taz, Taz zahle ich. Das findet ihr auch auf taz.de. Und ansonsten liked uns gerne in sozialen Medien, empfiehlt uns weiter. Und bleibt uns gewogen. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.